Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die für Veränderung etwas riskieren, zum Beispiel indem sie sich gegen das Erstarken rechter Kräfte positionieren. Das ist eines der drängenden Themen der Gegenwart. Die EU- und Kommunalwahlen liegen zurück und haben vor einigen Wochen klar gezeigt, die Zustimmung zur AfD hat viele, viele Engagierte ernüchtert. Menschen, die seit Anfang des Jahres auf etlichen Anti-Rechts-Demos aktiv waren, und bei einigen haben die Ergebnisse aber sicherlich auch den Horizont für die Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und in Sachsen ganz, ganz schwarz gefärbt. Deshalb die Frage, was kann man tun? Wie bleiben wir in dieser Zeit resilient? Was kann der oder die Einzelne ausrichten, außer eben zur Wahl zu gehen? Und was hat das mit Pressefreiheit und demokratischer Wehrhaftigkeit zu tun? Das sind Fragen, die ich heute meinem Gast stellen möchte. Der ist da leibhaftig, in Farbe, ungeschwärzt, muss man dazu sagen. Was das bedeutet, das sage ich euch gleich. Er ist Journalist, Aktivist und Autor. Als Chefredakteur bei Frag den Staat nutzt er das Recht auf Informationsfreiheit maximal aus, würden manche sagen. Massiv würden andere sagen. Aber er nutzt das Recht auf Informationsfreiheit zu unser aller Gunsten und zu unser aller Transparenz. Als Aktivist kauft er Menschen aus dem Gefängnis frei und als Autor beschäftigt er sich mit Demokratie und Macht. Arne Semsrott, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, Steve.
Passt das Intro, was wir geschrieben haben?
Klar. Ja. Viele Sachen, über die wir jetzt reden können, oder?
Ja. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, oh, nee, das sehe ich jetzt ganz anders oder irgendwas irgendwie schief. Nee. Wie waren die letzten Tage für dich? Was hast du gemacht?
Ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Buch gerade sehr viel und mit den Auswirkungen davon. Also nach den EU-Wahlen und den Kommunalwahlen in vielen Bundesländern ist jetzt natürlich so eine sehr kritische Phase, wo viele Leute sich überlegen, was können wir tun? Und du hast da gerade schon ein bisschen das angedeutet, lohnt sich eigentlich noch weitermachen? Muss ich vielleicht bald auswandern? Was ist im September mit den Landtagswahlen? Also so eine sehr sensible Phase, glaube ich, für viele Menschen, die dann in dieser Phase der vielleicht Ohnmacht oder Verzweiflung nach Verbindung suchen. Und dadurch, dass ich jetzt gerade zu dem Thema ein Buch rausgebracht habe, habe ich den Eindruck, ich kann da gut mit Menschen drüber sprechen und über diese Verzweiflung und diesen Moment. Und das mache ich gerade ganz viel und versuche viel zu sprechen mit vielen Menschen tatsächlich.
Sag mal, ganz zu Anfang und dramaturgisch auch völlig Panne. Wird es eigentlich schlechter? Wird es mal schlimmer?
In the grand scheme of things vielleicht nicht. Also ich meine, es gibt ja irgendwie dieses Buch Gewalt, dieser 800 Seiten Schinken von Malcolm Gladwell, wo er argumentiert, dass wir jetzt in einer Phase sind der Menschheitsgeschichte, wo es so wenig Gewalt gibt wie noch nie. Ich glaube, es gibt so verschiedene Möglichkeiten zu versuchen darzustellen, dass wir jetzt so viele Bürgerrechte haben wie wahrscheinlich noch nie und es mit ganz vielem vorangeht. Das Problem bei dieser Erzählung ist, dass das mich überhaupt nicht abholt, weil mein Gefühl ein anderes ist. Also mein Gefühl ist tatsächlich, dass wir gerade in einer Phase sind, in der ziemlich schwierige Zeiten auf uns zukommen und in der wir so massive Diskursverschiebungen nach rechts haben, nicht nur in Deutschland, sondern international. Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich in einer Phase sind, die so schlimm sind wie noch nie, aber es fühlt sich so an. Und ich will gar nicht in so eine Position kommen, wo ich sage, hey, alles super, wir können das schaffen, lass uns jetzt die Hände nehmen miteinander und wir kriegen das hin, weil mir das nicht entspricht. Also mir entspricht es viel mehr zu sagen, ey, ist wirklich gerade richtig schwer, es ist scheiße. Ich bin selbst auch ganz viel verzweifelt. Und dann aber aus diesem Moment zu sehen, ey, das geht vielen anderen auch so. Und offensichtlich können wir aus diesem gemeinsamen Sein und vielleicht auch einer gemeinsamen Trauerarbeit in einer Weise Kraft schöpfen. Und wir sind auf jeden Fall sehr viele Menschen, denen es so geht.
Du hast ja irgendwann angefangen, irgendwas zu tun und zu machen und sich ja, aktivistisch zu engagieren. Ich habe hier zwei Notizen. Und die werde ich dir jetzt einfach vorlesen und du musst dazu irgendeine Geschichte erzählen. Das eine ist Sophies Unterwelt und in dieser Rolle oder in dieser Geschichte spielt ein Dixi-Klo eine Rolle.
Ja, das ist die Gründungsgeschichte meines Aktivismus, würde ich sagen. Sophies Unterwelt war der Name der Schülerzeitung, den wir an der Sophie-Barat-Schule in Hamburg hatten. Eine katholische Schule, zu der ich zur Schule gegangen bin, mein Bruder auch. Und es gab dort eine offizielle Schülerzeitung.
Ach, du hast noch Geschwister?
Ja, ein Bruder. Der hat,
ein Bruder? Ah, du hast noch einen Bruder?
Ja, okay. Nico Semsrott, okay. Der hat vor kurzem auch ein Buch geschrieben. Dann können wir auch noch
der hat auch ein Buch geschrieben?
Ja, meine Güte. Was ist los mit dieser Familie?
Was ist da los?
Meine Eltern wollen einfach kein Buch schreiben. Wir versuchen die ganze Zeit, aber es ist irgendwie schwierig. Okay. Und die Sophies Welt war die offizielle Schülerzeitung. Und die Schulleitung hat gesagt an uns als Redaktion, ihr könnt diese Schülerzeitung gern weiter rausbringen, aber ihr braucht einen Beratungslehrer. Der muss vorher über die Texte rüberschauen. Und wir wollten das nicht, weil wir gesagt haben, hey, das ist doch Zensur. Wir können doch als freie Presse die Schülerzeitung machen. Durften wir aber nicht. Die konnten wir dann nicht rausbringen in dieser Form. Und dann haben wir neben der Sophies Welt die Sophies Unterwelt gegründet. Das war unsere Schülerzeitung. Und die wurde dann verboten an der Schule. Durften wir nicht auf dem Schulgelände vertreiben. Und deswegen haben wir sie vor dem Schulgelände vertrieben. Und wir mussten ja diese Zeitung irgendwo lagern. Und deswegen haben wir uns ganz vorbildlich, auch mit Genehmigung der Stadt, einen Dixi Klo gemietet, haben das vor der Schule aufgestellt und haben da drin dann die Schülerzeitung gelagert und daraus verkauft und hatten sogar damals einen Slogan, der war nämlich Schülerzeitungsverbot, da scheißen wir drauf. Ich würde das vielleicht inzwischen ein bisschen anders formulieren, aber hey, damals, ich war 17, ich fand das ein super Slogan und dann haben wir aus diesem Dixi-Klo diese Schülerzeitung verkauft.
Das ist wie mit so Abiturmottos, ne? Also ja, genau. Unser Abiturmotto war ja, kann aber wieder rauchen die Köpfe.
Ja, wunderbar. Siehst du, damals widerständiger als es heute wäre wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und wer bezahlt sowas? Wo habt ihr die Kohle her?
Damals, weil das auch ein bisschen dann an die Öffentlichkeit ging, ja, Schülerzeitung und Schulleiterin, die eine Nonne war damals, will das verbieten, gab es so ein bisschen Presse und dann gab es tatsächlich viel Unterstützung aus der Gesellschaft von Leuten, die früher selbst auf einer katholischen Schule waren und da vielleicht Probleme hatten, die uns dann Geld gespendet haben. Und wir hatten Anzeigen, also alles ganz vorbildlich, wie man das so macht mit in der Presse, von der Sparkasse und so, die haben uns dafür Geld bezahlt und dann hat es irgendwie 1-2 Euro gekostet, diese zu kaufen. Und damals, glaube ich, mit so einem Budget von 750 oder 800 Euro konnte man dann ganz gut eine Schülerzeitung drucken. Das haben wir gemacht. Haben es tatsächlich damals auch drucken lassen in einer Justizvollzugsanstalt. Haben nämlich rausgefunden, wenn man da drucken lässt in der Druckerei, die müssen keine Mehrwertsteuer zahlen, ist deutlich billiger. Und dann dachten wir, eine verbotene Schülerzeitung im Gefängnis drucken, das ist doch irgendwie das Beste, was man machen kann.
Und dann hier der Dixi-Klo und dann der Unterwelt und Josteingada. Und das ist ja krass. Aber das, ich meine, es hat ja einen essayistischen Charakter, so wie du es erzählst, weil sich daraus ja später auch Dinge entwickelt haben. Und das Ganze ist ja irgendwie im Kleinen etwas, was dich im Großen auch umtreibt. Aber die Geschichte ist ja deshalb so schön, weil sie so krass, hart, plakativ zeigt, worum es geht. Es geht um Freiheit und Unterdrückung und Widerstand und tatsächlich auch die Macht, die man entfalten kann, wenn man selber als kleines Licht sich gegen die Autoritäten auflehnt. Ne?
Ja, und um so eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Also ich hatte ein total frühes Glück, dass es da eben auch Rückhalt gab und viele Leute gesagt haben, das ist wichtig, mach das weiter. Ich glaube, wären wir da allein gelassen worden, dann hätte mich das wahrscheinlich fürs Leben so markiert, dass ich gedacht hätte, ich mache nie wieder was. Und das war eine total einschneidende, positive Erfahrung. Und ich habe danach dann auch sehr lange wieder nach solchen so eindeutigen Situationen gesucht. Also wo findet man das nochmal, dass auf der anderen Seite so klar die Person was falsch macht und man ist selbst so im Recht und es gibt kaum Zwischentöne. Und ich habe immer wieder nach solchen Situationen, solchen plakativen Kampagnensituationen gesucht seitdem.
Bist du Journalist?
Auch, ja. Also ich arbeite auch journalistisch. Ich habe so ein paar Hüte, aktivistisch, jetzt Autor, stimmt, Autor kann ich jetzt auch sagen, super,
sehr gut. Wobei Autor warst du, glaube ich, vorher auch schon, ne? Sieht man das nicht schon, wenn man irgendwie Text geschrieben hat?
Ja, weiß ich nicht, aber Buchautor jetzt.
Schriftsteller.
Ja, sehr gut.
Wobei das ist ja, glaube ich, bei Belletristik, dann darfst du dich Schriftsteller nennen.
Na gut, dann schreibe ich bald einen Roman. genau, also vieles von dem, was ich tue, ist auf jeden Fall journalistisch. Und das bedeutet, das entspricht dann zum Beispiel der Vorgehensweise, wie sie nach dem Pressekodex vorgegeben ist. Und ich bemühe mich, nach bestem Wissen und Gewissen ausgewogen zu berichten und Informationen so an die Öffentlichkeit zu bringen, dass Menschen sich gut informieren können. Was bei mir, glaube ich, ein bisschen anders ist als bei anderen in dem Geschäft, ist, dass ich eben dazu dann auch Projekte habe, in denen ich aktivistisch agiere, wo es dann sehr klar parteilich ist. Also wenn es darum geht, Menschen aus dem Gefängnis freizukaufen, ist das sicher nicht journalistisch. Ich glaube, dadurch, dass ich da transparent mit umgehe, lässt sich das eigentlich auch sehr gut verbinden.
Jetzt wird ja die Schule sich nicht gefreut haben, ne? Also dass du dann deren gottgegebene Verfügungsgewalt und Autorität untergräbst und etwas selber machst, gegen deren erklärten Willen. Aber manchmal muss man ja das Richtige tun und das bedeutet eben, sich nicht an die herrschenden Gewalten und diese Statute zu richten. Du hast es weitergemacht und das endet damit, dass du jetzt vor dem Landgericht Berlin angeklagt bist. Was ist denn da passiert?
Mitte Oktober, am 16. und 18. Oktober, kommt alle vorbei. Es gibt zwei Verhandlungstage. Ich wurde angeklagt von der Staatsanwaltschaft Berlin, weil ich vergangenes Jahr, Dokumente veröffentlicht habe und dieses Veröffentlichen ist eine Straftat. Ich habe im Zusammenhang mit der letzten Generation, um die es ja auch weiterhin sehr große öffentliche Diskussionen gibt, Dokumente aus dem laufenden Strafverfahren gegen Mitglieder oder mutmaßliche Mitglieder der letzten Generation veröffentlicht. Da gab es ja im vergangenen Jahr den Vorwurf, und den gibt es auch weiterhin, dass die letzte Generation eine kriminelle Organisation sei. Viele sagen, das ist ein überzogener Vorwurf. Und in diesem Zuge gab es Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Mitgliedern und Telekommunikationsüberwachung. Das Pressetelefon wurde überwacht, also wirklich einschneidende Grundrechtseingriffe. Und das Problem in der Diskussion darum war aus meiner Sicht, dass wir eigentlich gar nicht die Argumentation der Justiz, die das ja alles ermöglicht hat, einsehen konnten. Und ich habe deswegen aus diesem Justizverfahren die einige Beschlüsse vom Amtsgericht München veröffentlicht, die dann eine Diskussion, denke ich, besser ermöglicht haben darum, was jetzt die grundsätzlichen Erwägungen sind der Justiz dazu und eine Diskussion ermöglicht haben, ob das nicht total überbordend ist, dann zum Beispiel bei den Leuten zu Hause einzureiten. Und das Problem bei dieser Sache ist aber, dass eine Veröffentlichung von Dokumenten aus laufenden Strafverfahren in Deutschland eine Straftat ist. Nach 353d Strafgesetzbuch steht es unter Strafe. Das ist ein Straftatbestand, den gab es in der Kaiserzeit auch schon. Und ich würde sagen, gehört auch ein bisschen eher in die Kaiserzeit, die natürlich dann die Pressefreiheit ganz schön einschneidet. Also man kann dann nicht frei berichten über derartige Verfahren. Das gibt der Justiz ganz schön viel Macht und ich würde sagen, zu viel Macht. Und deswegen habe ich es auch tatsächlich bewusst in Kauf genommen, dafür angeklagt zu werden. Und jetzt steht in diesem Verfahren zur Frage, ob denn eigentlich dieser Paragraph 353d verfassungskonform ist oder verfassungswidrig. Wir sagen, der ist verfassungswidrig, weil der zu sehr in die Pressefreiheit eingreift. Die Staatsanwaltschaft sagt, nee, der ist schon okay so. Und je nachdem, wer sich da durchsetzt, muss ich entweder werde ich entweder bestraft und habe diese Straftat begangen oder es wird als verfassungswidrig eingestuft. Das geht wahrscheinlich jetzt durch einige.
Da kommst du bei Wasser und Brot in den Kerker.
Ich glaube, so viel wird mir da wahrscheinlich nicht bevorstehen, denn ich bin ja auch geständig zum Beispiel. Also am Schluss würde, glaube ich, nicht eine Gefängnisstrafe bei rumspringen, sondern eine Geldstrafe. Aber, und ich glaube, das ist ein Risiko, das kann man dann schon mal eingehen. Wir haben jetzt also das Landgericht, danach haben wir einen Bundesgerichtshof als nächste Instanz und dann möglicherweise das Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheiden würde.
Wie steht es deiner Meinung nach um die Pressefreiheit in Deutschland?
Also insbesondere, wenn ich mich international austausche mit Kolleginnen, habe ich immer den Eindruck, dass es bei uns deutlich besser ist als an vielen Orten. Also dass die Pressevielfalt größer ist. Also natürlich gibt es viel zu beklagen in der Hinsicht, aber die Vielfalt größer ist, Einschränkungen geringer sind, auch Einschränkungen durch Regierungen geringer sind. Was nur, glaube ich, problematisch ist, ist das, was so erwartet wird an Rechtsruck und möglicher vielleicht Regierungsübernahme der AfD und was dadurch jetzt schon Auswirkungen hat auf das Berichten jetzt. Also eher so Scheren im Kopf und Übernahmen von rassistischen Diskursen und dann ja tatsächlich auch irgendwie eine Zurückhaltung hier und da so frei zu berichten, wie man es eigentlich machen könnte. Das ist deutlich subtiler. Das ist nichts, was jetzt irgendwie ein Gesetz betreffen würde, das jetzt die Pressefreiheit stark angreift, mit Ausnahme von dem, um das es geht in meinem Verfahren. Aber ich würde sagen, die Grundlagen sind eigentlich sehr gut, aber die Praxis ist da, wo man kritisch draufschauen muss und auch am ehesten Einfallstor für einschneidende Maßnahmen.
Es gibt einen Verein, das ist die Open Knowledge Foundation Deutschland. Es gibt dort das Projekt Frag den Staat. Da gibt es ein Herzstück, das ist die Informationsfreiheit. Du bist Chefredakteur, Projektleiter und so. Du bist ja sehr tief verwogen. Das heißt, du könntest mir jetzt einmal erklären, was Frag den Staat eigentlich macht.
Ja, Frag den Staat setzt sich dafür ein, dass das Recht auf Informationsfreiheit durchzusetzen. Es gibt in Deutschland und auch in der gesamten EU, in vielen Ländern weltweit, Informationsfreiheitsgesetze, die allen Menschen das Recht geben, Infos vom Staat zu bekommen. Also wenn ich zum Beispiel den Vertrag haben will oder das Gutachten, das ein Ministerium in Auftrag gegeben hat oder internen Schriftverkehr, den es in einer Behörde zu einer Maßnahme gab, dann habe ich nach diesem Gesetz, dem IFG, Informationsfreiheitsgesetz, das Recht, das zu bekommen. Und Frag den Staat ist eine Plattform, über die alle Menschen diese Anträge stellen können. Ist im Prinzip eine große Datenbank von allen Behörden in Deutschland und EU. Und man gibt ein, was man haben will. Ich hätte gern diesen Schriftverkehr, schickt das ab und Frag den Staat veröffentlicht diese Anfrage, schickt sie an die Behörde und alle Antworten, die man darauf bekommt, sind dann online einsehbar. Das heißt letztlich eine große Wissensdatenbank des staatlichen Wissensschatzes. Und wenn Leute nicht an ihre Infos kommen, wir nutzen es natürlich auch selbst, dann kann man klagen und das machen wir auch ziemlich viel. Also in den letzten Jahren so 200 Klagen gegen staatliche Stellen. Das heißt, ich werde nicht nur verklagt, ich verklage auch selbst. Man muss in beide Richtungen gehen. Und so versuchen wir dann dieses Recht, was es theoretisch im Gesetz gibt, so ins echte Leben zu übersetzen und Leuten dabei zu helfen, für Demokratieinitiativen zum Beispiel, also was weiß ich, Leute, die zum Abschiebezentrum Berlin-Brandenburg recherchieren, denen dann zu helfen, wie sie an Akten von den Brandenburger Behörden dazu kommen, um das dann eben in Kampagnen nutzen zu können, in Informationsarbeit für die Öffentlichkeit.
Das hat man sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt, die deutschen Behörden, die Verwaltung, dass da jemand so professionell diese Informationsfreiheitsgesetzesanfragen stellt, sondern dass einer mal fragt, wie steht es jetzt um irgendwie die Brachfläche von meinem Haus, kommt da jetzt ein Parkplatz hin oder bauen die dann Edeka und jetzt, das wird ja jetzt Das ist immer schlecht, wenn etwas professionalisiert wird, weil dann entwickelt die Gegenseite eine Schlagkraft, hat irgendwie Infrastruktur und das ist dann vor allen Dingen Vernetzung und solidarisch und kann in alle möglichen anderen Branchen, ne, in den Journalismus hineinreichen. Da kannst du plötzlich anfangen rum zu recherchieren. Das ist ja alles irgendwie auch ein bisschen ärgerlich, oder?
Ja, es war, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt so gedacht, als diese Gesetze gekommen sind, weil man da eher davon ausgegangen ist, dass es so Expertinnen sind, die das dann machen. Und wenn dann auf einmal die Allgemeinheit so ein Recht nutzt und das nicht nur hat, sondern es tatsächlich nutzt und durchsetzen will, dann ändert das natürlich ganz viel auch in so einer Verwaltung. Also wenn man im Ministerium bei jeder E-Mail, die man schreibt, weiß, oh, das muss danach vielleicht rausgegeben werden, dann verhält man sich natürlich anders. Das ist idealerweise auch genau das, was passieren soll, nämlich zum Beispiel, dass korrupte Verhaltensweisen eben nicht mehr passieren, weil man weiß, das kommt möglicherweise dann an die Öffentlichkeit. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die schon länger dabei sind, die keinen Bock drauf haben, die eher so den Eindruck haben, was ich hier an Infos habe, das gehört mir als Beamten. So. Und da, wer will denn da jetzt auf einmal mitreden? Und das sind dann so, ja, ich würde es fast Kulturkämpfe nennen oder so innerhalb von Verwaltung, die auch entlang von Generationenlinien liegen. Also jüngere Leute in der Verwaltung, die das kennen, für die Transparenz einfach dazugehört, und Ältere, die dann sagen, ah nee, komm, bleib mal weg, bis ich hier in Rente gehe, gebe ich gar nichts auf. Genau, ich habe ja meine Papierakten, die liegen immer auf meinem Schreibtisch und da sollen sie auch bitte bleiben.
Das erinnert mich an zwei Sachen. Das eine ist, sind die USA. Die haben ja tatsächlich bis heute keine Gun Registry, also ein Register oder eine Datenbank, eine digitale, über alle Menschen, die in den USA eine Waffe legal besitzen dürfen. Das muss ja irgendwo vermerkt sein. Und teilweise liegen diese Archive in irgendwelchen Flutgebieten und da sind schon viermal irgendwie das Wasser drüber gekommen und so. Und es gibt ja ein großes Interesse, es eben nicht zu digitalisieren, weil dann plötzlich es nutzbar wird. Und das Zweite ist, ich habe ja häufig den Verdacht, wenn es um eben Informationen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern geht, also den gläsernen Bürger, Quellen, Telekommunikationsüberwachung, erkennungsdienstliche Behandlung, polizeiliche verdachtsunabhängige Personenkontrollen, Inpol-Abfragen, Melderegister, bis hin zu, ne, in Berlin Polix, so hieß das System, da hat man Phänotypen eingetragen. Ne? Der sieht aus wie, weiß ich nicht, afrikanisch, indisch, asiatisch, west-, südamerikanisch, also ultra krass. Mhm. Das ist ja irgendwie kein Problem, ne? Oder hier auch diese ganzen Kfz-Kennzeichen-Überwachungen da hier an der Autobahn in Dresden. Aber wenn der Staat plötzlich gläsern wird und transparent sich machen soll, dann passiert es nicht und es wird auch nicht verfolgt. Es gibt ja diesen einen krassen Fall von der, Maike Kohl-Richter ist, glaube ich, die Witwe von Helmut Kohl.
Ja.
Die hat ja einfach seine ganzen Unterlagen mit nach Hause genommen. Und die gehören ja eigentlich ins Bundesarchiv. Aber weil man auch jetzt nicht so viel Lust hat, dass da irgendwie blöde Presse kommt oder man da schlecht dasteht, lässt man das einfach. Und das kannst du dir doch in keinem anderen Fall vorstellen, dass du dann, ne, irgendwie gerade bei einem Bundeskanzler oder bei der Witwe von einem Bundeskanzler einfach belässt, dass Staatsdokumente bei ihr zu Hause aufbewahrt werden.
Ja.
Das ist doch nicht, also ist doch völlig verrückt.
Ja, und mutmaßlich sind diese Dokumente inzwischen nach Ungarn geschafft worden. Das heißt schon gar nicht mehr zugänglich in Deutschland. Dazu tatsächlich haben wir IFG-Anfragen gemacht ans Kanzleramt. Da sind so Briefe zwischen Maike Kohl-Richter und dem Kanzleramt hin und her rausgekommen, wo dann vom Kanzleramt so ganz nett geschrieben wurde, liebe Maike, bitte bestätige uns doch noch einmal, dass da keine staatlichen Dokumente dabei sind. Also da sieht man, dass auch tatsächlich von Kanzleramtsseite eben kein Interesse da hinterher ist, wirklich diese Dokumente für die Allgemeinheit zu sichten. Aber all das, was du beschreibst, glaube ich, zeigt total gut, dass es eben bei diesen Informationsfreiheitssachen ganz viel um Macht geht. Also ganz viel darum, wer Gestaltungsmacht hat, wer mit Informationen dann Maßnahmen planen und durchführen kann und wer eben nicht, wer kontrollieren kann und wer eben nicht, in wessen Interesse Informationen gesammelt werden und in wessen Interesse eben nicht. Und genau diese Kämpfe sind dann quasi der Alltag von Frag den Staat, würde ich sagen, weil wir halt versuchen, all diesen Maßnahmen, die du beschrieben hast, quasi so ein nennen wir es doch mal bürgerlich, so eine bürgerliche Kontrolle entgegenzusetzen und eben zu schauen, wenn ihr diese Daten sammelt, aber was macht ihr denn eigentlich damit? Was ist denn eigentlich das Ziel damit? Und das sind dann auch teilweise Kämpfe, die halt vor Gericht landen, eben weil eine Verwaltung das von sich aus nicht rausgibt.
Das ist eigentlich krass, ne? Weil, also die Grundidee ist ja, also das gehört ja uns. Ja. Das sind ja unsere Sachen. Mhm. Wir bezahlen die Leute. Mhm. Wir bezahlen die Leute. Wir stellen irgendwie, wir geben Macht ab. Wir stellen Ressourcen zur Verfügung, damit diese Leute diesen Staat verwalten können. Und mehr sollen sie es ja auch nicht tun. Und jetzt, wo wir sagen, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Zeig doch es nochmal irgendwie. Oder wie werdet ihr denn beeinflusst? Ne? Also es gibt ja auch eine unrühmliche Tradition, dass dann im Nachgang auch die Nachfolgeorganisation von irgendwelchen nationalsozialistischen Tätern, ne, irgendwie, ob es jetzt IG Farben sind oder so, an Gesetzen mitgeschrieben haben, das irgendwie kein gestört hat und ein bisschen, ne, Lobbyregister und so. Das sind ja alles so Themen, wo du denkst, eigentlich würde ich es gerne mal wissen. Ja. Und wenn es nicht mehr im Geheimen passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche Dinge nicht gut laufen oder zumindest Ressourcen verschoben werden oder mögliche Korruptionsfälle irgendwie passieren, zumindest nicht so in dieser obersten Ebene möglich, ne?
Ja, genau. Und es gibt auf jeden Fall Orte, an denen das aber passiert. Skandinavien, skandinavisches Paradies. Wo zum Beispiel dann der Grundsatz ist, dass Akten der Verwaltung von sich aus veröffentlicht werden. Also wo dann der Umkehrschluss passiert, dass grundsätzlich alles offen ist und man dann nur noch im Einzelfall etwas nicht schon von sich offen hatte. Das heißt, es ist möglich, natürlich auch eine Digitalisierungsherausforderung für deutsche Behörden nochmal doppelt schwer, aber
es muss ja auch mit Fax nutzbar sein.
Ja, schwierig, ne? aber das heißt, grundsätzlich ist es möglich, wenn man es denn will, und das ist eigentlich eine Frage des politischen Willens, und Behörden kann dann auch funktionieren, und ich würde sagen sogar besser funktionieren, weil die natürlich selbst auch an Infos kommen müssen, und wenn das alles frei verfügbar ist, dann kommen auch Behörden selber besser an Infos von einer anderen Behörde. Also die haben das jetzt ja auch super schwer, selbst an Infos zu kommen. Das heißt, wenn man so einen Transparenzgedanken viel tiefer verpflanzen würde in Behörden, könnten die tatsächlich sogar effektiver arbeiten.
Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast kennst, aber
Shoot me. Genau, jetzt kommen die Kurzfragen, ne? Kommen die Kurzfragen?
Wir machen jetzt Spiele.
Okay, ja, mach mal.
Du wertest das so ab. Das
sind ja nicht auf keinen Fall, nein.
Das sind ja nicht nur Kurzfragen. Wir sind ja hier, haben Menschen Blut, Schweiß und Tränen investiert hier, um dieses Spiel zu organisieren. Okay. Also eine Minute und dann alles ganz schön knapp.
Los geht's. Zeit.
Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
Was wolltest du als Kind werden?
Wissenschaftler.
Würdest du diesen Kindheitstraum heute gerne umsetzen?
Nee, ich mag total gern, was ich mache.
Was würdest du an deinem Leben ändern, wenn du keinen Ressourcenmangel hättest?
AfD abschaffen, Glück für alle.
Welche Informationen hättest du lieber nicht gehabt?
Dass es die AfD gibt?
Okay. Wann schämst du dich fremd?
Oh, die ganze Zeit, wenn ich Videos von mir selbst sehe und Podcasts von mir höre vielleicht. Mal schauen.
Die muss im Anschluss aber auch erstmal hören, ja, um die okay. zu schämen. Welche Frage sollten Journalisten aus ihren Interviews streichen?
Alles, was interne Vorgänge in Parteien angeht, das interessiert mich alles nicht.
Welche Informationen behältst du für dich?
Ganz viel zu meinem Privatleben. Wäre der Applaus in jedem Fall gekommen oder ist das abhängig von meinen Antworten?
Nein, das ist abhängig von den Antworten natürlich. Okay. Ich habe hier keine vorgefertigten Knöpfe, die ich wie Stefan Raab einfach drücken muss, sondern das wird alles dann live eingespielt. Gut, ja.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Bleiben wir doch mal bei den Journos. Bist du ein Teil dieser vierten Gewalt des Staates, der Demokratie?
Ich glaube ja, ich glaube, dass wir, also wir haben tatsächlich ein Rechercheteam bei Frag den Staat, wir sind zu viert mit investigativ arbeitenden Leuten bei uns. Ich glaube, dass wir in unserem Ansatz, wie wir Journalismus machen, ein bisschen anders herangehen als viele andere Medien, weil wir grundsätzlich in unseren Recherchen alles veröffentlichen, was wir als Grundlagen haben. Also so als plakatives Beispiel, weil wir die NSU-Akten mal veröffentlicht haben, da haben wir nicht nur drüber geschrieben, was in den NSU-Akten drinsteht, was so große Medien häufig in Deutschland machen, ist, dass sie halt schreiben, nach Dokumenten, die dem Spiegel vorliegt oder so. Wo man dann denkt, oh ja, ihr seid cool, aber kann ich es bitte auch selbst sehen? Das machen wir nicht, sondern wir veröffentlichen die Dokumente immer dazu, um allen die Möglichkeit zu geben, eben sich selbst ein Bild zu machen. Die können unsere Interpretation der Inhalte sich anschauen und das ist, glaube ich, auch oft hilfreich, aber haben eben die Möglichkeit, das auch in Frage zu stellen, weil sie dann selbst die Grundlagendokumente sehen. Und das ist, glaube ich, nicht nur so als Vorgang total spannend, sondern macht die Recherchen oft auch besser, weil Leute dann häufig nochmal in Dokumenten Sachen sehen, die wir selbst nicht gesehen hätten. Expertinnen danach nochmal rüberschauen und uns auf Details hinweisen und wir dann dem noch nachgehen können. Und deswegen so als Vorgehen im investigativen Journalismus mag ich das total gern.
Ich finde das ja spannend, dass du das so sagst, ne? Weil wir haben so das Bild von dem bösen staatlichen Institution oder vielleicht auch dem bösen Staatsbeamten, der irgendwie so total, der will halt keine Information preisgeben. Ne? Der rafft irgendwie alles, was er hat, bei sich zusammen und will nichts transparent machen. Aber ich frage mich, ist das nicht etwas, was Menschen einfach generell tun, dass sie irgendwie so ein Herrschaftswissen aneignen? Du sagst ja irgendwie bei Journos, ich kenne das total krass. Ich ärgere mich jedes Mal, gerade online gibt es ja überhaupt gar keinen Grund, nicht zu verlinken, die Quellen nicht anzugeben. Oder irgendwie in einem Interview mit der So-und-So-Zeitung sagt er das und das. Verlinkt einfach das blöde Interview. Nach Informations, ja, veröffentlicht das Ding doch. Oder schlimmer ist ja bei Studien, die einfach schlichtweg öffentlich sind, die werden dann nicht verlinkt, sondern einfach, es gibt halt die große Angst, dass die Leute dann auf eine andere Webseite gehen. Es gibt die große Angst, dass sie nachprüfen können, ob man vielleicht Quatsch erzählt hat. Und das ist ja, ist das nicht einfach eine menschliche Angelegenheit? Die Angst, dass jemand anders kommt und das Wissen, das du hast, dann in Frage stellt?
Auf eine Art sicherlich, glaube ich, ja. Ich finde es auch im Einzelnen häufig menschlich nachvollziehbar. Also Journalistinnen ja grundsätzlich in Deutschland häufig auch in prekären Verhältnissen, in denen sie wahnsinnig schnell arbeiten müssen, häufig kurz davor sind, gefeuert zu werden und dann irgendwie 10 Sachen auf einmal machen müssen und da dann vielleicht nicht so gründlich arbeiten können, wie sie es gern würden. Und dann kommt eben diese Macht Frage dazu und die Angst davor, eine Deutung aus der Hand zu geben. Und ich würde aber sagen, und dazu gehört vielleicht so ein bisschen Vertrauen dann in die Allgemeinheit dazu, dass man total viel gewinnt, wenn man offenlegt, was man nicht weiß, wenn man sich angreifbar macht. Denn wenn man gut arbeitet, merkt man da dann auch schnell, wie viel man dadurch gewinnt. Also ich glaube, dass das Vertrauen in Frag den Staat als Medienakteur höher ist als bei anderen Medien, eben weil wir alles öffentlich machen. Und dann ist eben auch öffentlich, dass wir ab und zu dann mal daneben gegriffen sind mit einer Interpretation. Und das ist aber okay und das verzeiht man uns dann, glaube ich, auch eher, weil wir eben so transparent damit umgehen. Und das ist aber ein Umdenken. Also wenn man an einer Journalistenschule ist, kriegt man das jetzt nicht einfach so mit, weil man das über die Jahrzehnte anders gelernt hat und anders gelehrt hat. Und das ist dann, glaube ich, insofern auch ein Kulturwandel im Journalismus, auch nochmal angetrieben durch internationale Entwicklung. Also in den USA ist es deutlich, deutlich normaler, da transparent damit umzugehen. Oder in Großbritannien zum Beispiel auch, also im Investigativjournalismus jetzt auf jeden Fall, als es in Deutschland der Fall ist. Und da gibt es durchaus auch einige Entwicklungen hier.
Also, dass es nicht so ist, dass der Leser einfach die Schnauze zu halten hat und man irgendwie oder zu fressen hat, was man dem gibt, sondern dass der auch möglicherweise kommentiert oder weiterführt oder du ihn als Community auch nutzen kannst, ne, für Recherche. Das ist ja etwas, was man jetzt seit kurzem, also seit erst 20 Jahren möglicherweise Ironiedetektor an.
Naja, und ich glaube, es gibt so eine große Angst, Leute zu überfordern. Und meine Erfahrung ist aber das Gegenteil, dass wahnsinnig viele scharfe Leute da draußen sind, die richtig viel beizutragen haben, die dann sogar auch Bock haben, am Wochenende über ein paar hundert Seiten Dokumente rüberzugehen, weil sie einfach Interesse daran haben und darin dann ganz noch viel finden. Und auch so durch verschiedene Social-Media-Formate hervorgerufene Herausforderungen, dass Leute denken, man muss alles verknappen und so kurz und einfach wie möglich machen. Ich glaube, das stimmt für bestimmte Formen garantiert, um Leute ranzulocken. Aber ich glaube, man kann ganz vielen auch super viel zutrauen und dann sind viele auch dankbar dafür, dass sie sich eben rein nerden können. Und das zeigt ja auch, weiß ich nicht, ein Rezo auf YouTube, der dann irgendwie hunderte Fußnoten hat in seinen Videos, das schauen sich Leute auch an. Und eben auch junge Leute, denen man das vielleicht nicht zutrauen würde. Deswegen Sachen komplex machen und komplex erzählen und Leute herausfordern, auch das, dafür gibt es eine große Zielgruppe und das finde ich eigentlich auch super spannend.
Ja, also ich muss ja sagen, die ganzen Glaubenssätze, die halte ich für großen Quatsch. Also ich habe vor 6, 7 Jahren angefangen hier mit der Schreiberei in dieser Form und da hieß es ja, du musst verknappen, im Internet liest ja keiner mehr, ne, irgendwie Aufmerksamkeitsspanne 15 Sekunden. Mhm. Ich habe es nie gemacht, ich habe immer lange Riemen und lange Streifen geschrieben. Mhm. Ich habe 45.000 Zeichenartikel geschrieben für Krautreporter oder 13.000 Zeichen für irgendwie einen anderen. In meinem Buch sind 300 Fußnoten und die erfolgreichsten Podcasts sind unter anderem hier Alles gesagt oder hier Jung und Naiv und auch Lage der Nation, Elementarfragen mit dem leider verstorbenen Nicolas Jermack. Das sind ja stundenlange Podcasts.
Ja,
die Leute hören das. Die haben Bock, in die Tiefe zu gehen. Das ist ja, selbst Oliver Kalkofe hat ja in seinem Medien, dem Fernsehen, ja schon gesagt, irgendwie, dass die Leute Bock haben, auch mal gefordert zu sein und nicht irgendwie so in den Schlaf gewogen zu werden.
Mhm. Ja.
Und da müssen wir, glaube ich, also das Umdenken darf einfach nicht aufhören. Da muss wahlweise entweder stattfinden oder sich in einen tatsächlichen Impuls bemerkbar machen. Ja. Aber nicht nur das. Du bist ja nicht nur Journalist, sondern wir haben ja gerade festgestellt, du bist jetzt Autor oder Schriftsteller, wir wissen es noch nicht. Du hast ein Buch geschrieben. Erzähl doch mal ganz kurz davon.
Ja, das heißt Machtübernahme. Und ist zum einen ein Szenario und ich glaube realistisches Szenario, wie eine AfD in einem Bundesland oder vielleicht auch im Bund in Deutschland in eine Regierungskoalition kommen könnte, da Gestaltungsmacht kriegen könnte und was sie dann tun würde. Und ausgehend von diesem Szenario dann vor allem aber die Frage, was viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen da tun können. Also nicht einfach nur die Apokalypse, die kommen an die Macht und so schlimm ist es, sondern auch die Postapokalypse. Was können wir denn alles tun und wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten? Und der Versuch dahinter ist, so eine Situation zu schaffen, in der eben diese Verzweiflung, die ganz viele führen, überführt würden in eine nennen wir es mal konstruktive Verzweiflung. Also eine Situation, in der wir uns fragen, ja, wie kann so eine Vorbereitung darauf aussehen und wie können wir diese Energie, die es ja zweifellos bei ganz vielen Leuten gibt, gemeinsam nutzen, um für eine demokratische, schöne Gesellschaft zu kämpfen.
Bist du oder seid ihr eigentlich als Frag den Staat auch mit anderen Initiativen verbunden? Also es klingt ja sehr ähnlich zu dem, was ich von Maximilian Steinweiß kenne, ne? Irgendwie das Thüringen-Projekt. Aber auch Frag den Staat klingt irgendwie so. Es fällt mir selber manchmal schwer, das also durcheinander auseinanderzuhalten, irgendwie mit Lobby Control, Transparency International, Gesellschaft für Freiheitsrechte, Abgeordnetenwatch, so. Und früher mit diesen Computer-Heinis, ne, CCC und so. Und es ist ja fantastisch, dass das alles gibt. Gibt es da nicht auch so ein bisschen die Angst, dass man sich gegenseitig irgendwie kannibalisiert? Oder hast du das Gefühl, wir brauchen noch viel, viel mehr Initiativen, um irgendwie die Power auf die Straße zu bekommen?
Ja, also im Gegenteil. Das ist ein Ökosystem und das ist ganz toll. Also ich bin auch total dankbar, wie vielfältig das ist. Und das Verfassungsblock dann zum Beispiel hat dann eher den juristischen Blickwinkel, wir dann eher den aktivistischen Blickwinkel. Und ich glaube, das befruchtet sich ganz toll. Und wir versuchen tatsächlich auch dieses Ökosystem weiter zu erweitern und weiter anzufüttern. Und da in dem Ansatz finde ich das Vorgehen von Campact sehr inspirierend, die ja wirklich sehr groß sind und eine enorme Reichweite haben, aber nicht diese Reichweite nutzen, nur um selbst zu wachsen, was man ja aus so einer gewissen Logik verstehen könnte, sondern die sehr zielgerichtet sich anschauen, wie können wir die Demokratie am besten stärken und zu dem Schluss kommen, das machen wir, indem wir sehr viele verschiedene Initiativen den Rücken stärken und mit aufbauen und auf Diversität setzen und vielfältige Akteure in dem Feld haben wollen. Und das versuchen wir nach diesem Vorbild auch. Also nicht einfach nur immer zu schauen, wie kann Frag den Staat überall stehen und wie können wir alles machen, sondern eher, wie können wir unsere Ressourcen, also diese besondere Informations- und Klagearbeit anderen zur Verfügung stellen? Wie können wir die Erfahrungen, die wir haben, in andere Formen, also zum Beispiel so ein Buch, umsetzen, um mehr Leute zu erreichen? Nicht damit dann am Schluss überall Frag den Staat draufsteht und wir noch mehr Spenden bekommen, sondern tatsächlich eher vom Ende her gedacht. Wie können wir eine vielfältige demokratische Gesellschaft noch weiter stärken? Und dazu braucht es genauso die Gesellschaft für Freiheitsrechte wie Lobby Control, wie Abgeordnetenwatch, all die sind mit ihren unterschiedlichen Herangehensweisen da, glaube ich, total wertvoll. Und es ist total sinnvoll, wenn es noch viel, viel mehr davon gibt.
Was kann man tun? Was kannst du denn machen? Also was sind denn so die drei Strategien, wo du sagst, das können wir tun? Du hast jetzt das Ökosystem angesprochen. Wir haben über Aktivismus und zivilgesellschaftliches Engagement gesprochen, dass wir Menschen etwas tun können, um politische Verhältnisse umzukehren. Was sind denn so drei Maßnahmen, wo du sagst, das können wir den rechten Kräften jetzt entgegenstellen?
Ja. Also ich finde es grundsätzlich, und das versuche ich ja mit diesem Buch, sinnvoll, sich in so eine Wahlnacht hineinzuversetzen, in der die AfD an die Macht kommt, vielleicht über eine chaotische Wahlnacht, CDU-AfD-Koalition, und auf einmal haben sie das Innenministerium. Und sich wirklich bildlich vorzustellen, was würde ich in so einer Situation machen? Und da ist für mich ein erster Schritt, mir zu überlegen, ja, wen würde ich anrufen? Wem würde ich eine Nachricht schreiben? Wer ist davon besonders betroffen? Und würde sagen, hey, ich bin da, ich denke an dich. Das ist, glaube ich, so ein erster Schritt. Also tatsächlich eine Form von, ich nenne das Prepping for Future machen. Also Prepping, aber in einer kollektiven Form. Also die Frage, wie können wir uns gemeinsam vorbereiten? Nicht so rechts egoistisch preppermäßig auf den Tag X vorzubereiten, sondern eher den Tag Y, an dem wir sagen, wie können wir so, was ist das Netzwerk, was sind die Leute, die mir wichtig sind, mit wem will ich zusammen sein, wie kann ich Vorräte schaffen, aber nicht nur irgendwie Lebensmittel und Klopapier, sondern Vorräte an Liebe, so, und was gehört dazu, also sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich total hilfreich. Das heißt ja nicht, dass es zu so einem Wahlabend tatsächlich kommen muss und idealerweise kommt es nie dazu, aber ich glaube schon, die Beschäftigung damit ist fürs Jetzt total sinnvoll. Und dann davon ausgehend, glaube ich, geht es ganz viel um Räume, also um Sichtbarkeit in öffentlichen Räumen. Demos sind natürlich was Erstes, weil es da sehr unmittelbar darum geht, aber auch plastischer, kulturelle Zentren, autonome Zentren zu gründen, zu stärken in der Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe zu etablieren als irgendwie einen Raum, wo Menschen sich begegnen können. Auch Konferenzen können solche Räume sein, je nachdem, wie man die macht, ne? Also tatsächlich physische Räume zu haben und demgegenüber aber auch digitale Räume. Also ich animiere alle Leute, in der Wikipedia mitzumachen. So nervig das ist, ne? So komisch da viele Admins irgendwie auch rumhängen. Aber es ist total zentral, weil es da darum geht, welche Infos sind für alle Menschen zugänglich. Und wie auf welche Infos haben Leute schnell Zugriff, um damit dann Demokratiearbeit zu machen. Also ich habe zum Beispiel lange für die Betroffenen, die Opfer vom NSU, die Wikipedia-Artikel erstellt, weil es die noch nicht gab. Und das sind jetzt die Infos, die man als erstes findet, wenn man diese Namen sucht. Und das finde ich total wichtig. So, das ist jetzt vielleicht nichts, was man als erstes im Kopf hätte in so einem Zusammenhang, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlagenarbeit, das heißt, so Räume zu schaffen. Und dann geht es viel auch darum, wie man, also was denn tatsächlich die Politik macht. Und ich finde es wirklich bedenklich, wenn wir uns überlegen, im Januar gab es irgendwie die größten Demokratieproteste in Westdeutschland, zumindest seit, ich weiß es nicht, immer. Und dann sich zu fragen, was ist denn konkret eigentlich daraus erwachsen an politischen Initiativen? Und ich würde sagen, nichts. Und zu fragen, wie können wir es denn schaffen, dass es da irgendwie Widerhall findet, dass dieser Rückenwind, den es ja gibt, genutzt wird. Und ich würde sagen, AfD-Verbotsverfahren wahnsinnig wichtig, das muss endlich mal anfangen. Demokratiefördergesetz, also ein Gesetz, was mal demokratische Infrastruktur auch gesetzlich verankern würde. Das ist im Übrigen das Gesetz, was im Bundestag am längsten rumliegt gerade. Nichts ist so lang beraten ohne Abschluss wie das Demokratiefördergesetz.
Und es ist ja Teil des Koalitionsvertrags. Ne?
Ja.
Also es gibt ja eine Partei unter den drei Ampelparteien, die immer so auf die Einhaltung von Verträgen und so pocht. Aber das ist diejenige, die häufig sich schwer tut mit der Umsetzung von Koalitionsvorgaben, die verabredet wurden.
Genau. Da also irgendwie den Druck zu erhöhen. Und das sind, glaube ich, so sehr grob aus zivilgesellschaftlicher Sicht Sachen, die man tun kann. Und dann gerade so im Zusammenhang mit einer möglichen AfD-Machtübernahme gibt es natürlich wahnsinnig viel, was verschiedene gesellschaftliche Gruppen machen können. Also ich setze mich viel mit Beamtinnen auseinander und der Frage, hey, müssen Beamtinnen denn eigentlich in so einem Fall alles umsetzen, was die AfD will? Und dann kommt man sehr schnell dazu, ach nee, die haben eigentlich total viele Möglichkeiten, Prozesse zu verlangsamen und aufzuheben. Die können remonstrieren, also können einfach Weisungen verweigern, können sich krank schreiben lassen, können Bummelstreik machen. Und derartige Möglichkeiten gibt es tatsächlich dann in vielen, vielen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.
Wir müssen wieder spielen. Wir haben ein zweites Spiel. Es geht ja nicht einfach, dass wir hier das ist ja nicht so ein Spiel-Podcast, sondern so ein Zwei-Spiel-Podcast. Immer einmal mehr wie du.
Mal schauen, ob es Applaus gibt am Schluss.
Gucken wir, das hängt ganz von deinen Antworten ab. Es geht jetzt tatsächlich aber um etwas anderes. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt die tabulose Mecker-Ecke hier hervorholen. Du darfst jetzt alles sagen, was dir über die Lippen kommt. Wir können an der einen oder anderen Stelle auch so manches Schimpfwort, manchen Kraftausdruck dann herauspiepen. Aber du kannst dir jetzt einmal so komplett den Frust von der Seele meckern. Und wir spielen jetzt die tabulose Meckerecke.
Ganz schön.
Jens Spahn. Können wir bitte über Jens Spahn reden? Also Jens Spahn von der CDU, Ex-Gesundheitsminister, fordert jeden Tag irgendwas. Ich habe einen Google Alert, Jens Spahn fordert, ich kriege jeden Tag eine Nachricht in diesem Google Alert, weil Jens Spahn immer irgendwas fordert. Entweder Bürgergeld abschaffen oder Asylrechtsverschärfung oder EU-Grenzen komplett schließen oder Stromleitungen nur noch überirdisch verlagern. Ich habe keine Ahnung. Zu allem fordert er was, arbeitet nie konstruktiv mit im Bundestag, ist in keinem Ausschuss Vollmitglied, fordert die ganze Zeit nur und das ohne Konsequenzen. Der fordert alles, kommt damit in die Medien und hat eine Wahnsinnsrechtsagenda. Wenn man sich anschaut, was der so fordert, wenn die AfD das fordern würde, gäbe es Empörung, aber wenn Jens Spahn das macht, dann wird es einfach vermeldet und dann geht es unter. Und ich glaube, dass diese Figur wahnsinnig schädlich ist für den gesellschaftlichen Diskurs und wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, wäre, dass es keine Meldung mehr gibt darüber, dass Jens Spahn irgendwas fordert. Das ist nämlich ganz einfach keine Nachricht.
Ich bin mir nicht sicher, wie viel davon wir jetzt herauspiepen können. Der Plan ist ja genau andersrum, dass die Leute völlig ausrasten und dann völlig hier dann.
War ich zu gesittet noch?
Ich fürchte, das ist das war komplett jugendfrei, was du gemacht hast. Das nehme ich jetzt einfach, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür jetzt Applaus geben kann.
Ihr könnt Spahn immer piepen, wenn ihr wollt. Jens Piep.
Ja. Das ist alles, was ich für dich habe, Arne. Es tut mir leid. Sag mal einfach, nervt es dich, wenn man dich auf deinen Bruder anspricht?
Nee, gar nicht. Ich mag meinen Bruder ja sehr gern. Ich rede gern über meinen Bruder auch.
Was würdest du denn sagen jetzt über deinen Bruder?
Ich freue mich sehr, dass er raus ist aus dem EU-Parlament. Das freut mich sehr für ihn. Ich glaube, das war eine total schwere Zeit. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist in so einem Kosmos, vor allem wenn man da nicht herkommt und anders mit Regeln umgeht als andere. Und ich glaube, dass er da sehr viel versucht hat und dass sehr viel leider nicht geklappt hat und vieles aber auch geklappt hat. Also ich glaube, eine Öffentlichkeit herzustellen für so verschiedene Themen in der EU, für die sich nun wirklich niemand interessiert, das ist eine große Aufgabe gewesen und da hat er ganz viel Tolles gemacht und ich wünsche ihm jetzt, dass er sich davon ein bisschen erholen kann.
Schön. Du bist, glaube ich, ein guter Bruder. Netter auf jeden Fall. Du hast nicht nur im Dixi-Klo Aktivismus gemacht und den Freiheitsfonds geleitet und bist Chefredakteur in diesen unterschiedlichen Unternehmungen. Du hast 2021 als einer der Menschen, die daran beteiligt waren, den Freiheitsfonds ins Leben gerufen. Was ist der Freiheitsfonds? Was macht ihr da?
Der Freiheitsfonds ist eine Kampagne zur Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein. Wenn man in Deutschland ohne Ticket Bus oder Bahn fährt, dann ist das eine Straftat, also nicht eine Ordnungswidrigkeit wie Falschparken oder so, sondern eine Straftat. Und zwar seit 1935. Das ist eingeführt worden.
Erschleichung von Leistungen.
Genau, das ist eingeführt worden von den Nazis. Wirklich sehr drastische, unverhältnismäßige Maßnahme, also die vor allem Menschen ohne Geld trifft. Also Leute, die sich eh schon keine 2-3 Euro für ein Ticket leisten können und das öfters machen, kassieren in der Regel eine Anzeige und kriegen dann zusätzlich zu diesen 60 Euro, die man zahlen muss, noch eine Geldstrafe vom Staat obendrauf wegen dieser Straftaten. Und in Deutschland ist es so, wenn man das nicht zahlen kann, dann muss man ersatzweise in den Knast, Ersatzfreiheitsstrafe heißt das. Und jedes Jahr sind 7.000 bis 10.000 Menschen im Knast, weil sie sich Tickets nicht leisten konnten. Also tatsächlich ein sogenannter Schaden von 10 oder 12 Euro kann dazu führen, dass Leute Wochen oder Monate lang im Gefängnis sind. Das sind halt Menschen, die häufig körperliche, psychische Behinderungen haben, die keinen festen Wohnsitz haben, die in Krisensituationen sind, die dann zusätzlich noch entsozialisiert werden, weil sie rausgerissen werden aus ihrem Leben und ins Gefängnis müssen. Und wir setzen uns dafür ein, dass dieser Straftatbestand gestrichen wird. Und als Mittel dafür fangen wir selbst schon an, weil das Interessante in dem Bereich ist, dass man solche Geldstrafen gar nicht selbst zahlen muss. Das können Leute für einen übernehmen. Und das bedeutet, wenn eine Geldstrafe von einer Person, die im Gefängnis sitzt, bezahlt wird, kommt die direkt in dem Moment raus aus dem Gefängnis. Und der Freiheitsfonds befreit Menschen aus dem Gefängnis, indem wir die Geldstrafen zahlen. Wir haben bisher knapp 1.000 Menschen freigekauft und nutzen das so als Kampagnenmittel, um darauf aufmerksam zu machen, wie absurd die Situation ist, weil wir inzwischen vor allem Anrufe kriegen von Gefängnissen selbst, die uns sagen, hey, kauft uns doch die Leute frei. Also der Staat verursacht auf der einen Seite dieses Problem und auf der anderen Seite kommt dann der Staat zu einer ehrenamtlichen Initiative und sagt, könnt ihr bitte unsere Probleme beheben. Es ist wirklich, wirklich krass. Also man würde das, hätte das vorher nicht gedacht. Es ist aber so, dass Gefängnisse in Deutschland in der Regel überfüllt sind und ein Hafttag kostet Steuerzahler knapp 200 Euro. Das heißt, wenn jemand für einen Monat im Knast ist, wegen 10 Euro Ticket nicht gezahlt, kostet das den Steuerzahler 6.000 Euro. Wir haben jetzt 1.000 Leute freigekauft und das hat dem Staat schon knapp 14 Millionen Euro gekostet. Das heißt, würde man das entkriminalisieren, oder es würde
nicht gekostet,
tatsächlich
sondern gespart.
Gespart, genau. Würde man das einfach entkriminalisieren, würden wirklich alle Leute davon profitieren. Also nicht nur die Betroffenen, sondern man hätte auch viel mehr Geld zur Verfügung. Man könnte sich um andere Probleme kümmern. Und es ist eigentlich so ein No-Brainer, würde ich sagen. Aber tatsächlich tut sich die Ampel weiterhin schwer damit. Es gibt ein Versprechen, den Straftatbestand zu streichen, aber weiterhin kein Gesetzentwurf. Das heißt, wir sind gerade in der Phase, wo wir mit den Zähnen klappern, ob es noch was wird mit dieser Koalition und müssen halt Druck darauf machen, dass tatsächlich endlich dieser Straftatbestand auch mal in einem Gesetzentwurf abgeschafft wird.
Vor allen Dingen, es gibt ja Vergleiche, also man kann ja Sachen vergleichen miteinander. Und das eine ist ja, du fährst im Bus ohne Ticket oder du parkst dein Auto falsch. Mhm. Und wenn du dein Auto falsch parkst, zahlst du 20 Euro. Wenn du im Bus ohne Ticket fährst, zahlst du 60 Euro.
Ja, und dann möglicherweise noch eine Geldstrafe obendrauf.
Und noch die Geldstrafe obendrauf. Ja. Und wenn du das nicht bezahlen kannst, kommst du in den Knast. Wohingegen, wenn du irgendwie das Ticket und dann erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, nur gucken sie. Ich glaube, das ist ja keine Straftat, wenn du irgendwie dein Auto einfach blöd abstellst. Ja. Und da siehst du ja schon, der Schaden für die Allgemeinheit ist natürlich bei so einem 2-Tonnen-Gerät, das einfach irgendwie in der Gegend herumsteht und öffentlichen Raum lange Zeit wegnimmt, viel größer, als wenn ein Mensch im Bus sitzt und das Ticket nicht gekauft wird. Also unverhältnismäßig in beide Richtungen. Ja. Und dann ist ja im Prinzip dann auch klar, wer dann im Knast ist. Also wir kennen ja hier die Industrial Prison Complex in den USA. Es sind dann eher arme Minderheiten, Menschen mit Einschränkungen. Und die hast du dann tatsächlich auch noch für Generationen möglicherweise zerstört, weil wenn einer im Knast ist, dann tut es sich irgendwie schwer, wieder Fuß zu fassen. Familien werden auseinandergerissen. Es ist ultra krass.
Genau. Und wir kriegen natürlich so schreckliche Geschichten jeden Tag quasi zugespielt von irgendwie Leuten, deren irgendwie eine junge Mutter und ihr Neugeborenes soll dann ins Jugendamt gegeben werden, damit sie dann für ein paar Wochen ins Gefängnis kommt, weil sie vor 2-3 Jahren ohne Ticket gefahren war. Also Leute in wirklich krassen Situationen, wo auch dieses Mittel, Leute dann ins Gefängnis zu stecken, was ja theoretisch resozialisieren wirken soll, nach der Idee des Justizsystems, ins komplette Gegenteil gekippt wird. Und es ist auch kein Wunder, dass die Suizidrate in Gefängnissen deutlich höher ist als in der Allgemeinheit. Also es sind keine Orte, an denen man eben mal so ist, sondern es sind wirklich krasse Orte natürlich. Und umso wichtiger, dass die dann nicht weiter überfüllt werden von Leuten, die solche Bagatelldelikte hinter sich haben.
Du machst ja 1 Million Sachen. Gibt es da eigentlich irgendwie einen roten Faden dahinter? Macht das alles irgendwie? Also es ist ja alles super, aber hast du dir irgendwann mal überlegt, okay, jetzt will ich das machen, dann will ich das machen, dann will ich das machen, das passt dann irgendwie alles so zusammen? Oder bist du über die einzelnen Dinge einfach gestolpert und es fügt sich dann in einer bestimmten Art und Weise zusammen?
Ja, also ich glaube tatsächlich ist der rote Faden eher die Methode. Also die Suche nach der Möglichkeit, wie man durch interessante neue Herangehensweisen etwas verändern kann. Also wie man zum Beispiel sowas wie Freikaufen machen kann und darüber dann die Möglichkeit hat, einzuwirken auf die Politik. Das ist dann weniger das Thema, das ich wahnsinnig wichtig finde, aber zu dem ich vielleicht auf einem anderen Weg nicht gefunden hätte, als eher die Herangehensweise des Ungewöhnlichen. Und das ist es genauso bei Frag den Staat, also dass den Staat zu verklagen zum Beispiel, ist es dann eher als das Thema an sich und das Dixi-Klo ist dann genauso sowas. Also ich glaube, das ist eher das Verbindende, dass ich oder wir, das ist ja eigentlich alles immer eine Teamarbeit, dass wir auf der Suche sind nach neuen Wegen, um Themen, die vielleicht auch schon viel in der Öffentlichkeit sind, so noch mal anders zu verpacken, dass sie mehr Leute erreichen.
Was steht als nächstes auf deinem Zettel?
Ich schreibe noch ein Buch, aber da darf ich noch nicht drüber reden.
Noch ein Buch? Mein Gott, deine Eltern, ey.
Ja, das stimmt, die müssen jetzt auch mal nachlegen mit ihrem Buch. Ich glaube, es ist tatsächlich auch viel weitermachen, also ich merke an mir immer, ich habe immer Bock auf neue Sachen und es ist aber, glaube ich, mindestens genauso wichtig, auch das, was wir schon machen, so weiterzuführen, dass es noch stärker und noch wirkmächtiger wird. Ich glaube, es ist total wichtig, dass der Freiheitsfonds sich hoffentlich bald selbst abschaffen kann, also nicht zu einer Organisation zu werden, die das einfach immer macht, so, sondern eine zu werden, die erfolgreich ist und diesen Straftatbestand abschafft und dann sagen kann, das waren wir, das war's, danke, wir sind wieder weg. Darauf habe ich total Lust. Also eine erfolgreiche Intervention zu haben und nicht nur Strukturen aufzubauen, um Strukturen aufzubauen, was es, glaube ich, so in so einer NGO-Welt hier und da einfach gibt, so einfach, weil es so Eigendynamiken von Organisationen gibt, sondern klar zu schauen, was hilft, wo hauen wir jetzt ganz viel rein und was lassen wir dann auch wieder.
Wir kommen so zum sehr deutlichen Schluss und unsere letzte Kategorie ist die Werbeanzeige. Du kannst jetzt ganz kurz Werbung machen für eines deiner Projekte, für dein Buch, für das Buch von irgendeinem anderen. Du kannst deine Reichweite, unsere Reichweite, diesen Podcast nutzen, um aufmerksam zu machen auf Dinge, die dir wichtig sind und wo du denkst, das sind jetzt irgendwie Sachen, Projekte, Menschen, Vereine, die du supporten möchtest und damit Platz für deine Werbeanzeige.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ja. von dem Buch, das ich geschrieben habe, Machtübernahme, darüber will ich gar nicht reden, sondern darüber, was ich mit dem Geld mache, das dabei rauskommt. Von jedem Buch, das ich verkaufe oder das verkauft wird, spende ich 1 Euro an das Netzwerk Polylux, die ich ganz großartig finde. Das ist ein Netzwerk, das die kritische Zivilgesellschaft im Osten unterstützt. Dieses Netzwerk sammelt für viele kleine Demokratieinitiativen im Osten, vor allem im ländlichen Raum, zentral Gelder und gibt die dann unkompliziert und schnell weiter. Und das finde ich einen total cleveren Move, weil die so diese Kraft, die es gerade in diesem Dezentralen gibt, bündelt und an einem Ort Ressourcen zusammenfasst und die dann weiterleitet und Leuten vor Ort, die halt vor Ort für die Demokratie kämpfen, unterstützen. Und das Netzwerk Polylux finde ich total inspirierend in ihrer Herangehensweise. Das kann ich sehr empfehlen. Die nehmen auch ganz gerne Geld an und ganz viel Unterstützung.
Hervorragend. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Das war ein hervorragendes Gespräch. Und ich glaube, das, was dieser Podcast ja eigentlich will, ist zum einen Menschen porträtieren, die selbst aktivistisch sind und sich irgendwann mal aufgemacht haben und aufgerafft haben, aufgestanden sind und losgelegt haben, irgendwas zu verändern. Also aktiv zu werden oder aktivistisch zu sein. Und das ist sehr schön herausgekommen heute. Und das Zweite ist aber auch zu inspirieren und zum Nachmachen zu ermutigen. Und du hast ja ganz, ganz viele unterschiedliche Schnittmengen oder Schnittpunkte jetzt angezeigt, wo man sich auch mit kleiner Flamme und vielleicht erstmal nur mit Geld, aber dann später auch irgendwie anders einbringen kann. Dafür vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Arne.
Dankeschön, Steven.
Ich glaube, wir werden in Zukunft noch mehr von dir hören, ob jetzt auf diesem Kanal, auf einem anderen. Noch einmal der Hinweis auf dein neues Buch, Machtübernahme, kauft es, verschenkt es, zeigt es allen Menschen, die es lesen könnten oder vielleicht auch lesen sollten. An dieser Stelle möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal vielen Dank sagen und darauf hinweisen, dass man diesen Podcast hören, abonnieren, weiterverteilen, Veto auf Instagram und TikTok folgen kann. Und das nächste Mal hört ihr wieder meine Kollegin Ninia Lagrande. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut. Den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.